Inforadio Podcast.
Forum Frauen an die Spitze. Als die erste Frauenquote in Deutschland im März dieses Jahres im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, sprach Bundesfrauenministerin Manuel Schwesig von einem historischen Schritt. In den Aufsichtsräten der großen deutschen Unternehmen müssen ab 2016 bei der Besetzung die 30%-Quote eingehalten werden. Und nicht nur das. 3.500 mittelgroße Unternehmen müssen sich bis Ende September für ihre Führungsgremien und Positionen eigene Zielvorgaben setzen. Im öffentlichen Dienst des Bundes wird es auch Bestimmungen zur Frauenquote geben. Darüber hinaus lässt die Familienministerin keinen Zweifel aufkommen. Wenn das mit dem Frauenanteil nicht klappt, drohen weitere Quoten. Wir wollen hier im RBB ein Resümee ziehen und nachfragen, wie frauenfreundlich sind die Berliner Unternehmen eigentlich? Die Senatsverwaltung, der Rundfunk Berlin-Brandenburg und die Berliner Industrie- und Handelskammer. Wie und wo werden Frauen diskriminiert? Warum erhalten Frauen eigentlich immer noch weniger Geld? Was müssen Frauen tun, um ihre Position gleichberechtigt in der Wirtschaft zu finden? Meine Gäste sind Dilek Kolat, Senatorin für Arbeit, Frauen und Integration, Dr. Jutta Glock, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und Gastgeberin Dagmar Reim, Intendantin des RBB Rundfunk Berlin-Brandenburg. Bundesfrauenministerin Manuela Schwesig hat die Einführung, das habe ich eben schon gesagt, die Quote für die Aufsichtsräte als einen historischen Schritt bezeichnet, Frau Kolat. In Berlin sind ja nur ganz wenige Unternehmen davon betroffen. Ist es dennoch ein historischer Schritt für Sie?
Ja, das ist eine große Errungenschaft für viele Frauen, die lange Zeit sich für die Quote eingesetzt haben. Hier sind auch heute einige dabei und haben viele dafür gekämpft und es ist dann gekommen. Die gesetzliche Regelung ist eine Sache und aus Berlin heraus kann ich einfach nur sagen, keine Angst vor der Quote. In Berlin haben wir seit über 20 Jahren das Landesgleichstellungsgesetz. Da ist eine Quotenregelung schon drin, das hat überhaupt nicht wehgetan. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass wir in Berlin mehr Frauen in Führungspositionen haben als beim Rest der Republik. Wenn wir die landeseigenen Unternehmen nehmen, dann haben wir es geschafft, aufgrund dieses Gesetzes 35% bei den Vorständen und Geschäftsführungen und 47% Aufsichtsräte. Da kann Berlin sich sehen lassen. Wir wollen aber in der Wirtschaft mehr Privatunternehmen gewinnen, die mitmachen. Ich sage immer, Berlin ist schon die Hauptstadt der Frauen. Hier haben Frauen Chancen. Wir haben hier auch gute Frauen an der Spitze. Und ich freue mich, dass wir heute als Gast bei Frau Reim sind. Sie gehört auf jeden Fall zu einer der wenigen Frauen, wo man daran auch wirklich festmachen kann, dass in Berlin alles ein bisschen anders läuft, denn es gibt nicht viele Intendantinnen in der Bundesrepublik.
Jetzt würde ich aber ganz gerne noch mal bei diesem historischen Schritt bleiben. Ich meine, das Gesetz hat ja auch so einige Probleme, weil es ja keine Sanktionsmöglichkeiten gibt. Insofern muss man ja wirklich fragen, ist das ein historischer Schritt, Frau Reim? Wie sehen Sie das?
Ich bin mit dem Wort vom historischen Schritt deswegen vorsichtig, weil ich Historikerin bin. Für mich ist es ein Schrittchen, ein liebenswürdiges, erfreuliches, nettes, kleines Trippelschrittchen, aber eben auch nur ein Trippelschrittchen, was Sie alle kennen aus eigener Praxis. Warum? Ich finde das super, mehr Frauen in die Aufsichtsräte. Da, wo wir Frauen aber in allererster Linie brauchen, das ist die Operative im Geschäft, dort, wo entschieden wird. Prima, die Quote für Aufsichtsräte. In Berlin-Brandenburg trifft es ein einziges Unternehmen. Die Schmerzensschreie sind überschaubar. Es ist ein mikrokleiner Anfang, aber ein Anfang ist immer besser als kein Anfang.
Frau Glock, Sie sind Fachanwältin für Arbeitsrecht und erfahren natürlich in Ihrem Berufsalltag ziemlich viel, auch wie Frauen diskriminiert werden. Darüber wollen wir im zweiten Teil vom Forum ganz ausführlich sprechen. Wie bewerten Sie denn diese Quotenregelung? Meinen Sie auch, das ist ein kleines Schrittchen? Oder meinen Sie, das ist wirklich auch, wie Frau Schwesig sagt, historisch?
Also ich sehe es eher auch wie ein Schrittchen. Ich sehe es eher so, dass es ein Einstieg ist, dass wir in der Tat das endlich realisieren können, was wir seit Jahrzehnten diskutieren und haben wollen. Wir hören auch aus der Praxis, und das will ich hier gerne mit beisteuern, ist tatsächlich, die Sanktion, die im Gesetz vorgesehen ist bei der Quotenregelung, ist das Prinzip des leeren Stuhls. Also, wenn ein Unternehmen davon betroffen ist und es nimmt keine Frau in die nähere Auswahl, dann bleibt der Stuhl leer. Das ist so. Aber wir hören durchaus aus der Praxis der Unternehmensleitungen und Führungen, ja und, dann bleibt er eben leer. Nach dem Motto, ich denke ja gar nicht daran, dass wir das deswegen mit einer Frau besetzen. So viel zum Thema Sanktionen und Quotenregelung. Das heißt, wir haben eine ganz andere Arbeit noch zu leisten und insofern passt, glaube ich, in der Tat dass der Begriff historisch noch nicht so ganz auf den Punkt gebracht. Wir müssen diskutieren, dass wir diesen kulturellen Wandel in den Köpfen hinbekommen, dass es nicht mehr als was Schlimmes angesehen wird, wenn wir als Frau eine Aufsichtsrätin sein wollen.
Herr Eder, persönlich, das habe ich in der Zeitung gelesen, sagen Sie ja, Sie haben die Quote übererfüllt, weil Sie in einem Frauenhaushalt leben und zwei Töchter
haben. Das stimmt.
Haben, ne? Ja, wie schätzen Sie denn als Hauptgeschäftsführer der IHK diese Quotenregelung ein?
Schon mit gemischten Gefühlen. Also ich glaube, man muss gar nicht darüber streiten, dass es völlig richtig ist und sogar noch wichtiger, genau wie Frau Reim sagt, dass Weiblichkeit einzieht in die operativen Führungen. Ich bin mir nur unsicher, ob das Mittel eigentlich taugt. Ich will es mal so sagen. Alles, was in die Richtung einen führt, hilft. Wenn wir aber nicht die viel größere Aufgabe bewältigen, den Frauen es zu ermöglichen, ich rede jetzt vor allen Dingen auch von den Operativen, da ist das mit den Aufsichtsräten eher ein kleineres Thema. Wenn wir nicht alles tun, das zu ermöglichen, dann hilft die beste Quote nichts, dann wird es sogar nach hinten losgehen, weil dann nicht Qualifizierte aus Quotengründen irgendwo auf Stühlen sitzen werden und dann ist der Frauensache aber richtig ein Tort angetan. Das heißt, wir müssen aus meiner Sicht sehr viel mehr dafür tun, dass bei diesen Themen Vereinbarkeit, Familie, Beruf, bei diesen Themen flexible Arbeitszeiten, bei dem Thema Kulturwandel, dass da etwas passiert, dass wir die Frauen auch wirklich es ihnen möglich machen können, in diese Position einzurücken. Und eine zweite Bemerkung, ich bin ja nun auch in einigen Aufsichtsräten, ich erlebe es genau umgekehrt. Es wird extrem versucht, Frauen zu gewinnen und es wird als extreme Bereicherung erfahren und angesehen. Also insofern, ich bin da guter Dinge. Jetzt könnte man auch in Klammern sagen, demografisch bedingt und sozusagen auch Nachwuchskräfte bedingt wird das sowieso passieren müssen. Es geht gar nicht anders.
Ja, danke für Ihr Statement. 51% der Hochschulabsolventen sind Frauen. Also ich denke, da ist das bei der Qualifikation gar kein so großes Problem. Frau Reim?
Herr Eder, es wäre schön, wenn sich das auf diesem natürlich sinnvollen Wege, es gibt mehr hochqualifizierte Frauen, regeln würde. Ich habe das 30 Jahre lang gedacht und bin nunmehr von diesem Glauben leider abgefallen. Warum? Wir haben heutzutage mehr qualifizierte, besser qualifizierte Hochschulabsolventinnen und wir haben doch schon 9% Professoren. Es geht von selbst leider gar nichts. Ein unverdächtiges Beispiel ist der Rundfunkrat des Rundfunk Berlin-Brandenburg, den Sie sehr gut kennen, Sie waren dabei. Der Gesetzgeber schreibt in den Staatsvertrag, wann immer jetzt ein Mann ausscheidet, muss eine Frau in den Rundfunkrat kommen. Im neuen Rundfunkrat sind 15 Frauen und 14 Männer. So, es ging von alleine leider nicht. Und was soll ich sagen? Ich habe mit allen Neuen wie immer ein Gespräch geführt und alle Frauen, ob von der CDU oder vom Gewerkschaftsbund, haben mir gesagt, Frau Reim, in unserer Organisation haben sich bereits 3 Männer um den Sitz beim RBB gestritten. Dann kam ein Brief, es muss jetzt eine Frau sein und es brach Panik aus. Also leider, Herr Eder, ich hätte es so gern, habe es so lange geglaubt, aber nichts kommt von selbst und nur wenig ist von Dauer.
Frau Kulert, möchten Sie auch noch was zu dem Statement von Herrn Eder sagen?
Ja, wir diskutieren schon längere Zeit miteinander über die Quote und in der Tat, das kann man so oder so sehen, aber die Selbstverpflichtung der Wirtschaft hat eben nicht zu Veränderungen geführt und wir haben in Berlin mit dem Landesgleichstellungsgesetz ein Gesetz gehabt, wo eine Quasi-Regelung, Quotenregelung war und das hat zu was geführt. Ich denke auch, dass wir so eine gesetzliche Regelung brauchen. Ich schätze aber auch die Meinung, die hier vertreten worden ist, dass es erstmal nur ein Einstieg ist.
Sie haben ja schon 2012 die Kampagne ins Leben gerufen, ja, Frauen an die Spitze. Und da hat auch die IHK mitgemacht und der RBB
haben
sie gemeinsam entwickelt.
Frau Kullert, was ist Ihr Fazit? Wie sieht das in Berliner Betrieben aus? Ist man da schon wach geworden und sagt, wir brauchen Frauen?
Also ich bin wirklich sehr froh, dass wir sehr früh diese Initiative gestartet haben. Wir hatten damals gesagt, diese bundespolitische Debatte, soll es eine Quotenregelung kommen oder nicht? Da waren wir uns nicht einig. Da haben wir gesagt, naja, es bringt ja nichts, wenn wir uns immer treffen und streiten, sondern wir schauen mal, was können wir ganz konkret den Berliner Unternehmen anbieten. Das Unternehmen von Unternehmen lernen. Wie machen Unternehmen das eigentlich? Wie muss die Unternehmenskultur sein? Welche Instrumente gibt es? Vereinbarkeit ist da wichtig. Wie komme ich eigentlich dazu, dass ich mehr Frauen in Führungspositionen in meinem Unternehmen entwickeln kann? Und unsere Initiative Unternehmen mit Frauen an die Spitze ist eine herzliche Einladung für viele Berliner Unternehmen, mitzumachen, sich Praxisbeispiele anzuschauen und damit auch einen Beitrag dazu leisten, dass die Quote in Berlin, die schon besser ist als im Bundesdurchschnitt, noch besser wird.
Frau Reim, Sie haben ja die Weiße Eule vom Verein Pro Quote verliehen bekommen, wegen des hohen Anteils von Frauen in Führungspositionen beim RBB. Vielleicht mal einfach ein paar Zahlen. Wie viel waren es, als Sie anfingen hier als Intendantin, und wie viel sind es jetzt?
Es waren so knapp 22%, als wir anfingen. Und die größere Zahl an Führungspositionen kam vom Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg. Beim Sender Freies Berlin, wir sind ja fusioniert worden, waren es, glaube ich, stolze 11.
Und wie viel sind es jetzt?
42% Frauen in Führungspositionen. Und darauf sind wir ein wenig stolz. Wir haben es A, auf gewaltfreiem Wege gemacht. Und B, wir haben es nur geschafft, weil die Kollegen daran mitwirken. Es geht nicht ohne die Männer. Und die Männer haben auf eben diesen gewaltfreien Wege verstanden, dass die Stunde der Frauen geschlagen hat. Und all diese Scherze, wann gibt es hier einen Männerbeauftragten und so, die nehmen wir gerne mit. Das ist völlig in Ordnung. Aber es ist kein Frauenthema. Es ist ein Gesellschaftsthema. Die meisten Kinder, die ich kenne, haben sogar Väter.
Frau Glock, Frauenquote, spielt das bei Ihnen in der Kanzlei eine Rolle?
Also bei mir selbst in der Kanzlei spielt es natürlich indirekt eine Rolle, indem ich automatisch immer die Augen offen halte nach einer Rechtsanwältin, nach einer Fachanwältin für Arbeitsrecht. Das kommt schon aus der Berufung des Deutschen Juristinnenbundes für mich. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, dass ich als Frau und sozusagen Unternehmerin und Chefin natürlich bitte dafür sorgen darf, dass es dann bitte auch die Frauen an vorderster Linie sozusagen gibt.
Und Sie finden auch entsprechend qualifizierte Frauen?
Absolut.
Es gibt sie?
Es gibt sie. Wir haben 50% sowieso in den Absolventenquoten. Wir haben die guten Abschlüsse bei den Frauen, mehr proportional als bei den Männern, das muss man auch sagen. Und es ist auch tatsächlich so, dass, was ja so oft als Rahmenbedingungspflicht erwähnt wird, man müsse nun unbedingt erstmal dafür sorgen, dass die Frauen das auch wirklich dann leisten können. Da kann ich immer sagen, die 50% der akademischen Abschlüsse haben dann die Frauen auch gar keine Kinder. Das heißt also, dieses Argument, man braucht erstmal eine Flexibilität und man braucht erstmal Rahmenbedingungen in optimaler Weise. Ja, das will ich nicht bestreiten, das braucht man sicherlich, aber man braucht es nicht nur, weil wir haben ganz viele Frauen, nämlich die Hälfte aller gut ausgebildeten Akademikerinnen, die heute keine Kinder mehr haben. Und die brauchen dieses Thema gerade nicht, sondern die brauchen einfach nur keine gläserne Decke, damit sie da hinkommen, wo sie gerne hin möchten.
Herr Eder, ich habe gelesen, bei der IHK ist die Führungsebene 50-50% besetzt.
Nicht ganz. Als ich angefangen habe, insofern, Frau Reim, schon leichter Widerspruch. Wir haben also mittlerweile 24% aller Führungspositionen in Berlin sind weiblich. Unverdächtige Zahl, kommt von Bürgel, also keine IHK-Zahl, kann man nachgucken, 2012. Wir haben, als ich angefangen habe, Mitte der 90er Jahre hatten wir eine Frau in der Vollversammlung von 100. Mittlerweile sind es 25, im Ehrenamt 25% und ein paar und 40%, wenn Sie das Präsidium nehmen. Wir haben zwei Führungsebenen, Bereichsleiterebene, da haben wir 9 Frauen und 10 Männer, also können Sie sagen, relativer Gleichstand. Und wir waren bei den Geschäftsführungen schon mal weiter. Da waren wir mal 3 und 3, jetzt sind wir 2 und 4. Warum? Weil junge Frauen, die was können, natürlich auch attraktiv sind für andere Menschen. Und dann, da bin ich sehr dankbar, dass Frau Reim das gesagt hat, dann geht es nämlich schon darum am Ende, wie ist die Qualifikation? Und Frau Glock, wenn sich bei Ihnen ein Top-Arbeitsanwalt bewirbt und die Bewerberin ein Stück schlechter ist, möchte ich von Ihnen jetzt gerne mal hören, dann nehme ich die trotzdem die Frau.
Das hören Sie von mir nicht.
Dachte ich mir. Aber dazu muss man auch bereit sein.
Brauche ich nicht.
Weil
also
Sie die guten Frauen haben.
Ich finde schon, es geht um die Qualifikation.
Ja, bin ich bei Ihnen.
Vor dem Hintergrund eines allgemeinen Ziels, was man haben soll. Keine Frage.
Ja, diese Sache mit der Qualifikation.
Ja.
Frau Kollert. Wie sieht es in den Senatsverwaltungen aus?
Es sieht so aus, dass wir bei den Abteilungsleitungen 26% Frauen haben inzwischen und in der Ebene darunter 39. Das ist erstmal gut. Vergleich zu den letzten Jahren ist da immer auch eine positive Entwicklung. Aber das reicht natürlich nicht mit Wahl.
Und achten Sie darauf, dass das weiter so geht. Im zweiten Teil des Forums wollen wir über konkrete Fälle der Frauendiskriminierung sprechen. Und unverständlich bleibt natürlich auch, warum Frauen im Durchschnitt 22% weniger verdienen. Warum ist das eigentlich so? Dazu gleich mehr. Forum Frauen an die Spitze. In den Aufsichtsräten der großen deutschen Unternehmen sitzen immerhin schon 20% Frauen. Auch wenn die meisten von den Gewerkschaften gesandt wurden. Bei den Vorständen jedoch, wenn also es um das operative Geschäft geht, sieht es düster aus. Da liegt die Quote bei mageren 5,4%, Tendenz abnehmend. Denn die wenigen Frauen in den Vorständen geben häufig früher auf als ihre männliche Konkurrenz. Und bei diesen betrüblichen Zahlen wissen wir nicht, was auf dem Weg nach oben eigentlich aus diesen vielen ehrgeizigen und begabten Hochschulabsolventinnen geworden ist. Das wollen wir erfahren. Meine Gäste sind Dilek Hullat, Senatorin für Arbeit, Frauen und Integration, Dr. Jutta Glock, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und Gastgeberin Dagmar Reim, Intendantin des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ja, wo bleiben denn eigentlich diese engagierten, gut ausgebildeten, intelligenten Frauen? Dumm können sie ja nun nicht sein. Ehrgeizig sind sie auch. Abschlüsse haben sie auch. Also, woran liegt es, Frau Glock? Sie vertreten ja die Frauen im Rechtsstreit mit Unternehmen. Was erleben Sie da so?
Also, die erste Grundfrage, die sich dann immer erstmal stellt, wenn ich so einen Eskalationsfall habe, ist es klug für die Frau, in den Prozess zu gehen? Das muss man tatsächlich seriöserweise als erstes in der Rahmenbedingung ansprechen, denn wir erleben es, wenn sie denn den Mut und die Kraft und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat, das durchzuprozessieren, dann muss man trotzdem sagen, es ist immer noch David gegen Goliath. Der Arbeitgeber hat erfahrungsgemäß das größere Portemonnaie, hat mehr Atem für drei Instanzen. Das geht nämlich, wenn es dann grundsätzlich zugeht, auch bis zum Bundesarbeitsgericht hoch. Und damit hat es dann auch eine gewisse Öffentlichkeitswirkung. Das ist so, das soll ja auch so sein. Das heißt auch, dass diese Frau im Zweifelsfalle es sich abschminken darf, nachher nochmal eine Anstellung zu finden. Denn die wird natürlich so besprochen über den Prozess, dass sie tatsächlich schlechte Chancen anschließend hat, einen Arbeitgeber neu zu finden. Das muss man vorweg einmal klären, ob da jemand die Möglichkeit hat, anschließend sich selbstständig zu machen. Die gibt es aber, die Frauen. Und ich will einen Beispielsfall ruhig mal konkret, wobei das immer schwierig ist, den dann zu verallgemeinern oder verallgemeinern zu wollen, das will ich gar nicht, will aber noch mal so sensibilisieren dafür. Da ist eine Frau seit Jahren Personalreferentin in einem bestimmten Unternehmen. Dann gibt es die Stelle zum Personalleiter. Das geht schon damit los, dass die Stelle nicht ausgeschrieben wird. Und oh Wunder, die Leiterstelle wird besetzt mit einem Mann. Und diese Frau fragt ihren Vorstand und sagt, Entschuldigung, was soll das? Das ist doch meine Stelle. Ich habe die ganzen Jahre, die ganze Arbeit dafür gemacht, dass ich genau diese Stelle, wenn sie denn irgendwann frei ist, bekomme. Daraufhin sagt er, da haben Sie Pech gehabt, der Mann ist aber jetzt, dem ist das schon versprochen und schon zugesagt. Ich mache es kurz, sie hat daraufhin es erstmal über einen gerichtlichen ersten Schritt geschafft, dass die Stelle ausgeschrieben wurde. Dann ging es ins Bewerbungsverfahren und schon wieder ein neues Wunder. Es wurde nach dem Bewerbungsverfahren der Mann ausgewählt. Und dann klagte sie durch alle Instanzen durch. Sie hat zwischendurch schwere Niederlagen erlitten durch entsprechende Kommentare, auch durch entsprechende Begleitumstände. Sie hat sich am Schluss, nachdem sie ganz oben beim Bundesarbeitsgericht war und das Verfahren wieder zurückverwiesen worden ist, wegen Sachverhaltsklärung an das Landesarbeitsgericht, hat sie sich entschlossen, sie hört auf. Sie hat einen Vergleich akzeptiert, sie hat Geld genommen. Es waren aber leider 5 Jahre ins Land gegangen und es waren vor allen Dingen Nerven ins Land gegangen. Ich will das nur noch mal so dramatisch. Ein Extremfall sicherlich, nicht der Alltagsfall, aber sicherlich auch ein Fall, der immer wieder mal vorkommt, wenn jemand denn den Mut aufbringt, diese Karriereposition wirklich haben zu wollen.
Tja, es ist bewundernswert, dass eine Frau sowas macht, nicht? Mhm. Meinen Sie denn, dass dieses Verhalten der Männer oder auch der Führung etwas mit Macht zu tun hat, dass sie es einfach nicht wollen? Also ich meine, die war ja qualifiziert, sie hat es ja getan, man hat es auch akzeptiert. Und dann kam es zu einer Führungsposition und auf einmal taucht da ein Mann auf und übernimmt das. Da hat man das Gefühl, dass es doch gar nicht mehr hier um Qualifikation geht, sondern um Macht.
Das Gefühl würde ich auch immer bestätigen, nur kann man es nicht beweisen, man kann es ja nicht belegen. Also wie soll man das machen bei einem Gefühl? Wir haben alle das Gefühl, dass es tatsächlich nicht mit den Fakten etwas zu tun hat, denn von den Fakten her, Qualifikation, absoluter Haken dran, lange genug da, der andere kam sogar von außen, also das war nicht der Punkt, dass der irgendwelche internen Vorteile gehabt hätte, das ist sicherlich nicht der Aspekt. Natürlich haben wir immer wieder das Gefühl bei all diesen Prozessen, ich will gleich nachher noch mal ein anderes Beispiel bringen, was aus einer ganz anderen Sphäre noch mal kommt, ist schon daran verankert, dass es eben das Geschlecht ist. Es ist schon, hat etwas damit zu tun, dass es eine Frau ist.
Ich wollte mal fragen, Frau Reim, Frau Kulle, haben Sie so etwas selber auch erlebt? Möchten Sie darüber sprechen? Sie können auch sagen, nein, das ist mir zu unangenehm oder ich möchte mich darin nicht zurückhängen.
Ich kenne solche Beispiele. Ja? Das Schlimme ist, und das hat Frau Glock gerade gesagt, Gefühle sind nicht justiziabel. Ich nehme ein Beispiel aus einer sehr großen deutschen Bank. Die Herren im Vorstand allein haben beim bunten Abend gesagt, ehe wir hier eine Frau reinlassen, wird einer von uns freiwillig schwul. Dass es solche Sätze im 21. Jahrhundert unter Männern noch gibt, hätte ich auch eigentlich nicht für möglich gehalten. Das bedeutet, die Schere zwischen dem, was politisch korrekt und erwünscht ist, wir sind alle für Gleichstellung, wir finden das alle wichtig und kulturell auch schön, gemischte Teams, und dem, was in Hinterköpfen und in Seelenabgründen lauert, diese Schere, die können wir nicht schließen. Das geht gar nicht. Es bedeutet, wir müssen darauf setzen, dass sich in Generationen und Generationen und Generationen Rollenbilder verändern. Und das gehört mit zum Schwierigsten, wer je in der Psychologie unterwegs war, was wir zu leisten haben.
Aber die Emanzipation als Ritt auf einer Schnecke ist natürlich auch nicht so verheißungsvoll. Nicht?
Schnecken sind schneller.
Na, ja. Frau Kullert. Manchmal bringt es etwas, wenn man richtig Stress macht und Rambazamba macht. Wir haben einen Fall in Berlin gehabt, das wurde auch sehr öffentlich und da haben sich viele Politiker, vor allem Frauen, mit Männern gestritten. Es war eine wichtige Spitzenposition zu besetzen in einem wichtigen Unternehmen in Berlin, öffentlich. Und der Herr Finanzsenator, der diese Personalentscheidung natürlich mitentscheiden kann, hat genau das gemacht, was sehr vergleichbar ist mit dem geschilderten Fall. So funktioniert das. Die Männer haben Netzwerke und wenn eine Position frei wird, kommt dann klammheimlich der nächste Mann auf diese Position. Und wir haben wirklich sehr viel darüber Stress gemacht. Die Frauen im Land Berlin, auch gerade die Politik gemacht haben gesagt, das geht gar nicht. Das ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, solche Spitzenpositionen müssen ausgeschrieben werden, damit Frauen überhaupt die Chance haben zu erfahren, aha, da wird eine Stelle besetzt, weil die Stelle wird so schnell besetzt, da kriegen die Frauen das noch nicht mehr mit. Sie haben noch nicht mal die Chance, sich zu bewerben. Jetzt ist an der Spitze dieses Unternehmens eine Frau.
Ja, aber es hätte nicht funktioniert, wenn Sie ein Mann gewesen wären, nicht? Dann hätten die nämlich wieder untereinander geklüngelt. Und dann wäre das nicht ausgeschrieben worden und es wäre keine Frau an die Spitze gekommen. Das heißt also, wie wichtig das ist, dass Frauen in Führungspositionen sind und dann entsprechend auch Netzwerke bilden und die Frauen, die unten sind, auch hochziehen. Ne? Frau Reim.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich das Quötchen für einen kleinen, gleichwohl wichtigen Schritt halte. Mein Vertrauen in Gesetze, Frau Kohlert, ist deswegen begrenzter Natur, weil ich jedes Gesetz umgehen kann. Ich brauche nur ein beherztes Häuflein, das zusammenhält, und ich kann Gesetze umgehen. Das bedeutet, gesetzliche Regelungen, Quoten, alles wunderbar. Es wird aber die Probleme nicht lösen. Ich habe schon so abstruse Begründungen gehört, warum in diesem Fall es leider gerade ausnahmsweise mal heute nicht geht. Der Kulturwandel ist das Schwierigere und das ist das Langzeitprojekt.
Bleiben wir noch mal kurz bei den objektiven Hindernissen. Männliche Kollegen machen das ja so ganz langsam, so Stufe für Stufe, ganz stetig und dann klappt das auch. Aber wenn eine Frau Kinder kriegen möchte, muss sie eben mal pausieren. Dann ist das natürlich so der erste Bruch. Ne? Und die Frage ist, beginnt in diesem Moment der Bruch der Karriere und vielleicht auch dieser Bruch der Chance, es bis wirklich ganz nach oben zu schaffen?
Das glaube ich nicht, denn Elternzeit heißt ja Elternzeit. Und zu einem Kulturwandel würde gehören, dass die Herren eben mehr als das sogenannte Wickelvolontariat von 2 Monaten machen, sondern dass man sich diese Zeit partnerschaftlich teilte. Es ist tiefster Konjunktiv, weil Männer können bei uns genauso viel Elternzeit haben wie Frauen und mini wenige Männer machen davon Gebrauch und sehr, sehr, sehr viele Frauen. Das ist also eine Sache, die zum kulturellen Wandel gehört.
Frau Glock, wie sehen Sie das?
Wir haben in dem Elternzeitthema den Vorteil, will ich mal sagen, auch für uns Frauen, da wird auch mehr schon geklagt und da wird auch schon mehr in die Öffentlichkeit getragen. Das heißt, da passiert auch wirklich was und da darf man sich auch in den Prozess wirklich trauen, weil es passiert sehr, sehr oft. Die Fälle haben wir nun wirklich dauernd, dass versucht wird, am Ende der Elternzeit schon das Thema zu drücken, Aufhebungsvertrag. Sie wollen doch nicht ernsthaft ins Unternehmen zurück. Und wehe, wenn Sie sich
das dann
Sie
erleben,
ne? Das erleben wir dauernd und da hängen wir dann auch anschließend im Prozess, will es gleich noch ein bisschen präzisieren. Das heißt tatsächlich dann, wenn die Frau dann sagt, nein, um Gottes Willen, ich bin hier Finanzchefin und ich habe nur 1 Jahr Elternzeit genommen und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut, dass ich jetzt genau diese Stelle wieder haben kann, heißt es, ja, das wird nichts werden. Die Stelle kriegen Sie keinesfalls. Wir gucken dann mal, was wir dann anderes Schönes mit Ihnen machen. Aber wir sagen Ihnen gleich dazu, spaßig wird das nicht werden für Sie. Das heißt, es wird gleich mit ordentlich Druck gearbeitet. Da haben wir tatsächlich die Möglichkeit, dann zu prozessieren. Schwierig, weil von der juristischen Ausgangslage her ist es so, dass ich einen Anspruch habe, zurückzukehren, aber auf einer vergleichbaren Position, nicht dieselbe. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich sage Ihnen gleich, in großen Unternehmen, da passiert das regelmäßig auch, sage ich immer wieder, haltet durch. In großen Unternehmen ist das nämlich wirklich zu schaffen. Schwierig, ich gebe es zu, es ist in klein geführten Unternehmen. 100 Mitarbeiter, 10 Mitarbeiter, 20 Mitarbeiter. Der Chef, Inhaber geführt, ist auch noch da. Da wird's wirklich mühsam, wenn der von vornherein sagt, du siehst hier als Frau mit deinem Baby keine Sonne mehr. Trotzdem wichtig, dass wir diese gesetzliche Grundlage haben. Wir müssen es durchsetzen, wenn das nicht normal wird, dass eben wirklich im Rollenverständnis und im Selbstverständnis aller Beteiligten und damit auch in den Köpfen vor allem, da gebe ich Ihnen absolut recht, ankommt, dass es das Normalste von der Welt ist, ein Kind in die Welt zu setzen und dann bitte aber anschließend wieder in den Beruf zurückzukehren. Das muss Normalität werden.
Und ich denke, wenn das so klar wäre, wenn dieser Kulturwandel wirklich sich so durchgesetzt hätte in dieser Gesellschaft, würde vielleicht auch die Geburtenrate wieder steigen. Ich möchte ganz gerne nochmal auf diese ungleiche Bezahlung zurückkommen, Herr Eder. Frauen verdienen ja in der Regel bei gleicher Arbeit 22% weniger. Bundesfrauenministerin Schwesig will ja nun damit Schluss machen und ein Gesetz auf den Weg bringen, um die Lohngerechtigkeit über Transparenz und Auskunftspflichten wirksam zu beseitigen. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, UVB, sind da ja ganz klar gegen. Die sagen, nee, das ist so bürokratisch und das kostet ja auch viel zu viel. Herr Eder, wie steht die IHK dazu?
Naja, also das kann ich ehrlich gesagt nur mit einer Gegenfrage beantworten. Oder ich sage mal ein anderes Statement vorweg. Ich kenne kein Unternehmen, wo Männer und Frauen, die das Gleiche tun, in der gleichen Position unterschiedlich bezahlt werden. Was damit gemeint ist, ist, glaube ich, was anderes. Deswegen die Gegenfrage, worüber reden wir jetzt? Wenn wir darüber reden, dass in einer bestimmten Berufsgruppe durchschnittlich Frauen weniger verdienen, bin ich bei Ihnen. Das hat natürlich viel mit unserem Gesamtthema zu tun und das muss man dann auch ändern. Aber ich glaube, man muss erstmal diese Debatte am Anfang vom Kopf auf die Füße stellen. Also deswegen die Frage, über welche Ungleichbezahlung sprechen wir jetzt? Zeigen Sie mir mal ein Unternehmen, die wirklich, wo einer neben dem anderen steht, die machen genau das Gleiche und die kriegen jetzt ein unterschiedliches Gehalt, weil sie Mann und Frau sind.
So einfach ist das natürlich nicht zu beantworten, wenn der Mann natürlich einen anderen Titel hat, aber vielleicht viel weniger tut als die Frau. Und die Frau hat einen niedrigeren Titel und tut vielleicht mehr. Also man müsste auf die Tätigkeiten achten. Dann gibt es durchaus Ungleichbehandlung.
Ich kann es mir schwer vorstellen, weil ich ja schon ein bisschen weiß, wie Unternehmen auch ihre Gehaltssysteme organisiert haben. Ich glaube, nochmal, ich will das Thema jetzt nicht vom Tisch wischen. Ich sage nur, ich glaube, das ist mehr eine Frage des Fortkommens von Frauen in einer bestimmten Gruppe. Und damit sind wir beim eigentlichen Thema. Ich glaube nicht, dass da strukturell bewusst unterschiedlich bezahlt wird wegen des Geschlechts.
Aber dann könnte man ja auch nicht dagegen sein, dass es so eine Transparenzpflicht gibt für Unternehmen.
Gegen Transparenz spricht grundsätzlich erstmal gar nichts, in der heutigen Zeit schon überhaupt nicht. Nur man muss sehr vorsichtig sein und das, was wir ja immer hören, was bei Frau Glock auf den Tisch kommt, sind natürlich sozusagen immer die Dinge, die schiefgehen. Da können so 95% von Dingen oder wahrscheinlich noch mehr rein statistisch dagegen setzen, die nicht schief gehen. Nur darüber reden wir jetzt ja gar nicht.
Frau Kullert, anonyme Bewerbungsverfahren machen Sie ja in Ihrem Senat sehr stark. Frauen mit Migrationshintergrund werden ja besonders stark diskriminiert bei uns in der Gesellschaft. Und Sie haben es besonders schwer, auch in leitende Positionen zu kommen. Sie haben es ja geschafft. Und Sie haben vielleicht auch aus Ihrer Erfahrung heraus dafür gesorgt, dass es anonymisierte Bewerbungsverfahren gibt. Und ich wollte mal fragen, hat sich denn daran dann etwas geändert bei der Einstellung im Vergleich zu vorher?
Also halten wir mal fest, es gibt Diskriminierung bei Einstellungsverfahren. Und zwar nicht nur Frauen. Wenn ein Mann zu entscheiden hat, eine Führungsposition in einem Industrieunternehmen, könnte denken, die Frau könnte es nicht schaffen in einem technischen Beruf. Da sind Vorurteile in den Köpfen drin der Entscheiderin oder der Entscheider in dem Fall. Oder aber eine alleinerziehende Frau, das habe ich letztens auch gehört, die sagt, naja, wenn ich zum Bewerbungsgespräch gehe, dann wird so gesagt, naja, schafft sie das, hat zwei Kinder. Das ist dann zum Nachteil dann im Bewerbungsgespräch. Und das letzte Beispiel, was ich in der Zeitung gelesen habe, ist, dass eine Frau eine Führungsposition nicht bekommen hat. Das hat sie nachher herausgefunden, weil sie angeblich zu dick sei. Das heißt, es gibt wirklich ganz viele Beispiele, wo Entscheider einfach gegen einen Menschen sich entscheiden, weil die zu alt ist, weil sie eine Frau ist und da nicht reinpasst und. Es ist nicht immer diskriminierungsfrei. Und was ist das Problem an der ganzen Sache? Die Qualifikation, was ja das eigentlich Wichtigere ist bei so einem Bewerbungsverfahren, bleibt auf der Strecke, weil eben andere Vorurteile eben entscheidender sind. Und deswegen sind anonymisierte Bewerbungsverfahren wirklich ein Instrument, wo man sagt, man lässt alle Merkmale mal weg, egal ob einer dick aussieht, einen ausländischen langen, komplizierten Namen hat oder zwei Kinder hat oder wie auch immer. Es zählt beim Auswahlverfahren erst einmal nur die Qualifikation. Und wir wollten nicht nur drüber reden, sondern erstmalig in Berlin habe ich das in meiner Verwaltung durchgeführt. Ich habe sehr positive Erfahrungen gemacht und kann das auch vielen Unternehmen empfehlen, weil sie am Ende die Besten auswählen.
Frau Reim, ich wollte fragen, wäre das auch was vielleicht für den RBB?
Was das anonyme Bewerbungsverfahren angeht, bin ich daran sehr interessiert. Sie haben es natürlich einfacher, wenn Sie sich bewerben als Fred Meyer, als Aysche Özgüz. Das ist vollkommen klar. Wir haben einen ganz netten Kollegen, den ich kennengelernt habe, der uns aushilft in der Fahrbereitschaft. Der hat 100 Bewerbungen geschrieben und manche davon hatte er am nächsten Tag zurück. Er hat einen türkisch klingenden Namen, er ist Deutscher, er ist hier aufgewachsen. Insofern denke ich, dass die Anonymität der Bewerbung durchaus was bringt. Der dicken Frau im Gesundheitswesen würde ich raten, sich zu vernetzen mit dem Kanzleramtsminister oder so.
In dem Sinne, im dritten Teil des Forums, wollen wir Frauen uns ganz emotionsfrei, kritisch selbst betrachten. Fehlt uns das Selbstbewusstsein oder geht es letztendlich doch nur um die schnöde Macht und das schnöde Geld? Forum Frauen an die Spitze. 70% der Frauen glauben, schlechter als ihre Kollegen zu sein. Männer glauben, zu 70% besser zu sein. Chefs halten sich für Superman. Frauen fühlen sich dagegen gestresst, nicht attraktiv und weit entfernt davon, Superfrau zu sein. Wie reagieren Frauen auf schlechte Kritik? Männer kämpfen weiter, Frauen suchen die Harmonie. Wenn ein Mann klare Kante zeigt, ist er ein Entscheider. Die Frau ist
zickig.
Genau. Wir wollen uns jetzt über die Schwächen der Frauen unterhalten. Sind Sie vielleicht auch ein Grund, weshalb Frauen trotz ihrer guten Ausbildung nicht ganz nach oben kommen? Meine Gäste hier im RBB sind Dilek Kullert, Senatorin für Arbeit und Frauen und Integration, Dr. Jutta Glock, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Jan Eder, Hauptgeschäftsführer der IHK Berlin und Gastgeberin Dagmar Reim, Intendantin des RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ja, wir haben jetzt als erstes über die objektiven Gründe gesprochen, Mutterschaft, eine andere Kultur, Teilzeit, alles Probleme, die schwierig sind für Frauen dann zu überbrücken. Und wir wollten jetzt mal über die subjektiven Schwächen der Frau sprechen. Frau Reim, was machen die Frauen Ihrer Meinung nach falsch?
Der Selbstzweifel ist weiblichen Geschlechts. Männer, die ich frage, ob sie Lust haben, diesen oder jenen Job zu übernehmen, sagen ja, sehr gerne. Wann soll ich anfangen? Frauen, die ich frage, sagen, wie kommen Sie denn jetzt gerade auf mich? Ich habe mein Leben gerade so weit organisiert mit den Kindern, es läuft irgendwie. So, Das ist der grundlegende Unterschied und den verstehe ich sehr gut, weil ich genauso bin und war. Also versuche ich, die Frauen zu ermuntern und ihnen zu sagen, ich traue ihnen doch schon mal zu, dass sie das machen, jetzt trauen sie sich liebenswürdigerweise auch mal selbst zu. Also ich halte diesen Punkt für außerordentlich gravierend.
Aber ich habe das in der Zeitung gelesen, Sie haben ja auch, als Ihnen der Chefposten von Inforadio in Hamburg angeboten wurden, haben Sie ja auch so reagiert.
Ja,
ne?
Deswegen sage ich ja zu den
Erzählen Sie mal, was haben Sie denn da?
Mein Chef hat mich gefragt, ob ich Chefredakteurin werde. Am nächsten Tag habe ich ihm einen Zettel gebracht, auf dem standen 17 Gründe dagegen und 3 dafür. Dann hat er gesagt, ihr Frauen seid merkwürdig. Ihr wollt immer irgendetwas und wenn sich die Gelegenheit bietet, zuckt ihr zurück. Nimm deinen Zettel, ich lese ihn nicht, geh nach Hause und sag mir morgen, ob du es machen willst. Das habe ich getan. Ich habe gesagt, ja, ich probier's und das versuche ich weiterzugeben, weil die Frauen und der Selbstzweifel, das sind siamesische Zwillinge. Und dagegen müssen Frauen etwas tun, unter anderem, indem sie andere Frauen ermuntern, sonst geht's nicht.
Ja, Frau Glock, Sie nicken so, zustimmen.
Und tatsächlich sich auch Vorbilder nehmen. Vorbilder nehmen und sich das angucken und sagen, und es funktioniert. Ich darf es mir ruhig zutrauen. Ich nenne das immer so salopp, hoppla, hier komme ich. Das muss so ein Lebensmotto sein, zu sagen, sich nicht zurückzunehmen, sondern zu sagen, ich bin es, ich kann es, ich bin qualifiziert und ich will es. Damit schaffe ich es auch. Und es war vorhin so ein bisschen das Eingangsstatement in diesem Teil zum Thema, oder ist es doch nur eine Frage der Macht? Das klingt ja sofort so, und dagegen verwahre ich mich, als wenn wir Frauen die Macht nicht nehmen wollen. Wieso eigentlich nicht? Natürlich, es ist eine Frage der Macht. Aber das ist doch kein Ausschlusstatbestand für uns Frauen. Das müssen wir erstmal transportieren und für uns verinnerlichen. Und deswegen ist es richtig und wichtig zu sagen, Vorbilder, Mut zu haben, Ja zu sagen und vor allen Dingen schnell zu sein. Nicht immer lange überlegen. Gibt ein schönes Beispiel, was die damalige Ministerin Frau Künast so schön gesagt hat, die auch mit dem Selbstzweifel rumschlug, als sie gefragt wurde, würde sie Ministerin werden wollen. Und sie fing an zu grübeln, hatte sich Bedenkzeit ausgebeten. Und da fiel ihr gerade noch ein, ach du liebe Zeit, ich habe doch immer propagiert, nicht lange nachdenken, sondern Ja sagen. Ich schaffe das schon. Und dann hat sie ganz schnell Ja gesagt und binnen weniger Stunden war es klar, sie wird die Bundesministerin werden. Also daran können wir Vorbilder nehmen, Frau Reim nehmen, können wir Frau Künast nehmen oder wen auch immer. Es gibt viele und immer mehr jeden Tag. Sie kommen jeden Tag mit dazu und Senatorinnen nehmen, um zu sagen, hoppla, hier komme ich.
Ja, so ein Selbstbewusstsein, Frau Kohler, das ist ja auch total schwer. So Senatorin, da fängt man da an und das ist alles vollkommen neu und man weiß, viele Leute und Männer vor allem, die sind auch neidisch und die gucken nur drauf, dass ich was falsch mache. Ja, ist der Selbstzweifel weiblich?
Auf jeden Fall. Also ich habe auch eine Erfahrung, da war ich noch etwas jünger. Ich hatte mich entschieden, Leistungsfach Physik zu machen. Und in der ersten Unterrichtsstunde war ich ja das einzige Mädchen, bin danach rausgegangen, sofort zu meinem Physiklehrer, habe gesagt, ich will da raus, ich schaffe das nicht. Weil die Jungs haben so tolle Reden gehalten über Physik, ich kam mir klein, dumm vor. In dem Verhältnis, wie sich die Jungs verhalten haben, habe ich mich sehr verunsichert gefühlt, bin rausgegangen, habe gesagt, nein, ich werde nicht in Physik Leistungskurs weitermachen. Da hat mein Lehrer damals gesagt, nein, Dilek, wir zeigen, du hast gute Noten, dass du das auch schaffst und wir zeigen auch, dass junge Frauen das können. So viel zum Thema Mut machen. Ich hatte wirklich einen Lehrer, der gesagt hat, ey, du kannst das, lass dich doch nicht einschüchtern von den Jungs. Und so bin ich dran geblieben und seitdem, ja, habe ich auch einen Blick dafür. Ich gucke sehr intensiv, wo gibt es Frauen, die gut sind, die was auf die Beine stellen, aber sich nicht darstellen. In der Politik ist ja Darstellung sehr wichtig, nicht? Also wenn sie Parteitage haben, die Jungs haben schon Monate vorher ihre Reden gehalten, wo sie sich präsentieren, aber kaum was tun. Und die tollen Frauen, die tagtäglich unterwegs sind, viel Politik machen, überlegen, soll ich 3 Sätze sagen oder nicht? Dann sage ich, das ist eure Gelegenheit, auch zu zeigen, was ihr macht. Also immer Mut machen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und da ist es auch egal, ob Mann oder Frau, wenn man eine Führungsposition hat, immer einen Blick dafür zu entwickeln, wo sind die Talente, wo sind die Frauen, die Entwicklungspotenzial haben. Mut machen, aber dann auch vielleicht einen Schubs geben. Ich habe es auch gebraucht, brauchen sicher auch andere Frauen.
Herr Eder, sind die Frauen tatsächlich so schwach? Oder?
Also ehrlich gesagt, ich habe die ganze Zeit überlegt, der Satz klingt ja so, der Selbstzweifel ist weiblich, dass man irgendwie versucht, es zu nicken. Ich würde mal sagen, der Selbstzweifel ist auch männlich. Die gehen nur anders damit um. Und auch ein Vollpfosten schafft es eben, so einen Anstrich seinem Pfosten zu geben, dass man das vielleicht ein Jahr zu spät sieht. Und deswegen kommen wir am Ende... Deswegen kommen wir am Ende eben doch dazu, das war ja richtig, also zugreifen und mutig sein. Ich glaube, dass Männer einfach nur anders damit umgehen und glauben Sie mal nicht, dass irgendwie alle gesagt haben, ja bravo, der Herr Eder wird Hauptgeschäftsführer der IHK, das wollte ich nie werden übrigens, da lehne ich mich mal zurück, soll er mal machen. Im Gegenteil, das erleben wir doch genauso, den Neid und dass ein anderer deinen Job will und so weiter. Da geht es drum, und das ist für mich immer im Mittelpunkt, deswegen habe ich so genickt, als Frau Kullert gerade gesprochen hat, da geht es darum, dass man seine Qualitäten einbringt. Und da übrigens meine ich, und da sind dann für mich die Unterschiede, da haben Frauen andere Qualitäten als Männer. Die denken viel intensiver über bestimmte Dinge nach. Die bringen eine andere Entscheidungskultur.
Was die Männer denken nicht darüber nach?
Ja, also ich kenne da schon so ein paar Beispiele, und da soll man ja nicht immer gleich auf andere zeigen, da muss man auch mal bei sich selber gucken, da sagt man dann relativ schnell, das mache ich jetzt mal aus der Hüfte. Das erlebe ich bei Frauen tendenziell weniger. So, jetzt ist die Frage natürlich nicht, was ist besser, was ist schlechter, sondern die Frage ist, wie kriegen wir eigentlich so einen Mittelweg hin? Ja, also ich wünsche mir dann schon mal, dass eine Dame bei uns mir auch in den Arm fällt und sagt, überleg nochmal, fein. Ich sage ihr dann, ey, du überlegst jetzt aber nicht eine Woche, sondern morgen entscheiden wir das. Das ist so ein Grundsatzprinzip bei uns, wir schlafen eine Nacht drüber. Und dann treffen wir uns morgens wieder und sagen, sehen wir das immer noch so? Und wenn dann alle nicken, sagen wir, machen wir es auch so. So, ich glaube, dass man also von den Fähigkeiten und von den Kulturen, die beide Seiten mitbringen, wenn man da den Blick für die Qualität sich bewahrt und versucht, das Beste in der Gemeinsamkeit draus zu machen, dann macht Spaß.
Mhm. Frau Rahn?
Herr Eder, das ist sicher richtig, dass auch Männer von Selbstzweifeln angenagt sind und dass sie die dann anders einfärben. Wenn wir aber jetzt den Punkt nach dem Selbstzweifel nehmen, wir nehmen zwei und die haben sich für den Job entschieden. Eine Frau und einen Mann für einen jeweils prominenten, wichtigen Spitzenjob. Wenn der Mann dann da straight antritt und sagt erstens, zweitens, drittens und das nicht und jenes, ist er straight, er ist ehrgeizig, er ist durchsetzungsstark. Wenn Sie einer Frau raten, dies genauso zu machen, ist sie natürlich eiskalt, zickig, gegebenenfalls ein Mannweib bis zur Frigidität, selbstverständlich. Und außerdem, und das finde ich entscheidend, und es hat mich so wahnsinnig aufgeregt, war ich auch noch jünger, Margaret Thatcher ist der einzige Mann in ihrem Kabinett. Ja, super, ein Traum. Und das geht es dann auseinander bei der Bewertung weiblichen und männlichen Führungsverhaltens.
Ich glaube, da sind die Wahrnehmungen in der Tat unterschiedlich. Ich erlebe es heute ein bisschen anders, also auch in den Bewerbungsverfahren, auch in den Berliner Unternehmen, wo man mal an der einen oder anderen Stelle beteiligt ist. Frauen machen nicht den Fehler, rüberkommen zu wollen wie Männer. Das finde ich auch gut, weil das kann nie funktionieren, da ist man nicht authentisch. Und dann kommt genau, was Sie sagen. Ja? Das geht dann ganz schnell. Sondern man muss gucken, dass man es über die Sache und über die Ruhe und die Persönlichkeit macht. Und da erlebe ich mehr und mehr Frauen, die das sehr, sehr gut machen, die dann auch den Job kriegen.
Interessant ist ja natürlich dabei auch, weshalb wir diese Schwäche haben. Warum haben wir die eigentlich? Warum haben wir diese Selbstzweifel? Warum wagen wir das nicht, sofort Ja zu sagen? Dass man erstmal überlegt, kann ich das? Und dann Fähigkeiten aufschreibt, die dagegen sprechen, dass man das macht. Sind das vielleicht unsere Mütter, die ihre Rollen als Frau im Patriarchat unbewusst weitergegeben haben? Ist das also auch eine Kulturfrage?
Das habe ich mich auch gefragt. Es kann bei mir nicht so gewesen sein. Ich bin in einem funktionierenden Matriarchat aufgewachsen. Männer waren bei uns allenfalls durchlaufende Posten. Und trotzdem habe ich das so gemacht, dass ich sehr, sehr gezweifelt habe, ob ich es können könnte. Also das kann es nicht gewesen sein.
Frau Glock? Also ich denke, es ist auch vielleicht ein Thema von Vielfalt und Bedürfnis nach Vielfalt. Wir gucken immer ein bisschen mehr noch links und rechts und wir überlegen dadurch auch mehr, was wollen wir denn eigentlich noch und was wäre denn vielleicht auch noch interessant und werden dadurch vielleicht eher zweifelnd und fragen uns einfach nochmal, ist das jetzt schon der richtige Punkt, um hier schon konkret jetzt Ja zu sagen?
Frau Kuller?
Also bei mir hat ein Frauennetzwerk immer sehr geholfen, also weil man im Austausch mit anderen Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation war, traut man sich nicht, was mache ich jetzt eigentlich, sehr geholfen. Und da findet man individuell auch einen Weg, dass man dann sagt, okay, jetzt ist der nächste Schritt da. Sie haben jetzt darüber gesprochen, dass ich Senatorin bin, aber man wird ja nicht von heute auf Senatorin, weil man an der richtigen Stelle sagt,
Sie haben es aber geschafft.
Super, sondern das ist schon viele, viele kleine Schritte, die davor schon waren. Und viele, viele kleine Entscheidungen, mache ich es und mache ich es nicht. Also mir hat immer ein Netzwerk von Frauen sehr, sehr geholfen.
Ich wollte noch mal was wissen, und zwar, es gibt ja auch so Kulturunterschiede im Führen, also wie man sich so verhält. Nicht? Gibt es da so Situationen, Frau Reim, Frau Kohlert, vielleicht auch Frau Glock, wo Sie gesagt haben, nee, das ist jetzt so männlich, das geht ja überhaupt nicht. Also so Situationen, wo Sie sagen, ja, das ist der Kulturunterschied, da sehe ich ihn.
Frau Glock? Also ich denke, den gibt es sicherlich, den erleben wir auch. Also ich empfinde es immer als was ganz Furchtbares, wenn ein Mann nach dem anderen immer den gleichen Redebeitrag bringt. Es ist eben das noch nicht von jedem gesagt worden, dass immer das gleiche Motto, was Sie bei einer Frau bitte nie erleben. Also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung. Ich gehe viel in Veranstaltungen, ich bin viel in Netzwerken, bin viel in Diskussionen. Aber ich erlebe es eben immer wieder, dass das tatsächlich die berühmten Co-Referate immer männlich besetzt sind. Das ist für mich schon ein kulturelles Thema. Und es geht mir dann auch, ehrlich gesagt, auf die Nerven.
Frau Kullert, ist Ihnen das mal passiert, so dass Sie gesagt haben, oh nee, also das ist jetzt ja überhaupt nicht, also das geht ja überhaupt nicht so.
Na, man kennt alles schon. Insofern rege ich mich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr auf. Weil es gibt die Muster, es gibt die Momente, die kennt man und die wiederholen sich in der Tat. Man hat einen anderen Blick auf die Dinge. Aber wenn man weiß, was man will und wo man hin will, und dann kann man auch damit umgehen inzwischen.
Sie schieben also das dann einfach weg, oder?
Ich habe es einfach gelernt, wirklich auch mal darüber hinwegzuschauen und auf das Wesentliche sich zu konzentrieren. Ja, man lernt damit mit der Zeit auch umzugehen.
Frau Reim?
Humor hilft.
Gut, ich komme zur Schlussfrage. In Brasilien sind 40% der Ingenieurstudiengänge von Frauen besetzt. Aber es hilft diesen Frauen auch nicht, weiterzukommen. Wer mit Managerinnen aus Silicon Valley spricht, verliert jede Illusion darüber, wie viel Platz für Frauen in solchen Technikerkulturen ist. Und das schreibt eine Autorin der Süddeutschen Zeitung. Und sie beschreibt damit die Stimmung auf dem Global Summit of Women 2015 in Sao Paulo. Und warum ist das so? Weil es vielleicht gar nicht um Bildung geht, weil es einfach um die Macht geht, die die Männer behalten wollen. Und vielleicht, so hat die Autorin sich dann überlegt, und ich fand das auch ganz interessant, vielleicht ist die Diskussion, die wir jetzt auch eben geführt haben, über Bildung etc., einfach verlogen, weil einfach die Männer es nicht wollen, weil sie einfach wollen, dass sie die Macht behalten.
Ich finde es per se nicht schlimm, dass Männer die Macht wollen. Ich finde es auch nicht schlimm, dass sie sie behalten wollen. Denn ich kenne auf Erden niemanden, der gern Macht, die er den hat, weggäbe. Ich finde es nur an der Zeit, dass auch Frauen sagen, ja, ich will ja Macht, wenn sie sie denn wollen. Und dann muss man über die Neuverteilung dieses bewährten und begehrten Rohstoffs reden.
Frau Glock, Sie haben das ja schon gesagt, nicht? Macht. Wir müssen einfach als Frau auch den Mut haben zu sagen, wir wollen Macht.
Ja, Macht ist was durchaus auch was Positives. Also Macht im Sinne von Entscheidungsfreiheiten, Entscheidungsmöglichkeiten überhaupt zu haben, sein Wissen, sein Können einzubringen, sich selber einzubringen. Und das würde ich immer sagen, das ist auf jeden Fall, wäre ein Ziel für uns alle in der weiteren Diskussion, es einfach selbstverständlicher hinzukriegen.
Herr Eder.
Ich mache mir mittlerweile, und das ist aber eine gute Nachricht wahrscheinlich für unser Thema heute, ich mache mir seit einer geraumen Zeit schon Sorgen aus einer Reihe von Debatten, wenn Sie mal schauen, wie viel junge Nachwuchskräfte, ob männlich oder weiblich, im Moment ganz egal, wollen wirklich Karriere machen, werden Sie feststellen, dass das immer weniger werden. Mhm. Und das erlebt, ich behaupte jetzt mal einfach, jede Führungskraft hier auch persönlich, wenn die jungen Leute, egal ob männlich oder weiblich, vor Ihnen sitzen und sagen, was, ich soll jetzt Bereichsleiter werden? Vielen Dank, ist nett, aber schauen Sie mal. Ich verdiene ja schon ganz ordentlich. Meine Frau übrigens auch. Wir haben zwei Kinder. Wie soll ich das machen? Das will ich überhaupt nicht. So, das ist etwas, was sehr stark um sich greift. Und da, wo ich es besonders gut sehen kann, Verbände, Institutionen, öffentliche Einrichtungen, die haben alle Riesenprobleme, Nachwuchs zu kriegen. Und nehmen Sie das mal als Möglichkeit, jetzt sage ich es mal mit einem Lächeln, die Macht zu ergreifen.
Also das ist so schön, dass ich denke, das nehmen wir als Abschluss. Ja? Und ich möchte mich mit diesen Zahlen aus dem Economist verabschieden. 95% der 500 größten weltweiten Unternehmen werden von Männern geführt. 98% der Milliardäre auf dieser Welt sind männlich. 93% der Staatschefs sind ebenfalls männlich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bedanke mich bei meinen Gästen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.